Dann darf ich unseren ersten Referenten vorstellen. Thomas Sören Hoffmann ist Philosoph, lehrt als Professor am Institut für Philosophie an der Fernuniversität Hagen mit dem Schwerpunkt Ethik. Er ist jemand, der, würde ich sagen, zwischen den Welten pendelnd denkt. Nicht nur in der Welt zwischen Jaspers und Hegel, damit wird er uns heute nicht behelligen, sondern in den Fragen der Bioethik, die ihn zwischen Wien und Hagen und Südamerika, wo er also bis vor wenigen Tagen wieder seine mehrwöchigen Gastvorlesungen auch gehabt hat an Universitäten in Argentinien und Kolumbien, tätig ist. Ein Studium war ihm nicht genug. Er hat neben Philosophie auch evangelische Theologie studiert und Italienistik in Tübingen, Wien und Bonn und ist im Bereich der Bioethik schon sehr früh sehr aktiv und interessiert gewesen, war unter anderem auch Mitglied der Arbeitsgruppe Internationale Aspekte der Bioethik der deutschen UNESCO-Kommission und leitet alljährlich die Summer School Bioethics on Context, wo es also auch geht um Nachwuchsphilosophen mit diesem wichtigen Themenbereich der Medizin und Ethik, Pflege und Forschung zum Nachdenken zu bringen. Wir beginnen mit einem Philosophen, weil ich, wie gesagt, schon dieses Anliegen habe, immer wieder die Adlerperspektive auch einzunehmen. Ärzte und Pflegende und andere in Heilberufen Tätige erleben die positiven Möglichkeiten ihres Tuns, wenn man so will, Macht, ja, die Möglichkeit im positiven Sinn auch was zu bewirken, sind aber auch konfrontiert mit der Ohnmacht angesichts von Krankheit und Leid. Und wir alle erwarten ja auch, besonders wenn wir Patienten sind, dass die Medizin die Dinge in den Griff bekommt. Es gibt ja diese Metaphern wie, ne, wir werden den Krebs besiegen. Und dann heißt die Headline, er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Ja, und so ungefähr, da bewegen wir uns. Und die Frage ist, sind wir dann alle Verlierer? Sind wir dann alle gescheitert, wenn wir gestorben sind? Ne? Dann haben irgendwie alle verloren. Die Ärzte haben verloren, die Pflegenden verloren. Ja? Oder ist es nicht viel mehr, die ist ein Teil unserer Conditio Humana? Also wir möchten in diesem ersten Blick auf unser Thema uns sozusagen anschauen, ja, welche Art von Medizin wollen wir eigentlich, um sie in dieser Zwänge von Technisierung und Ökonomisierung wieder zu humanisieren. Ich darf also in diesem Sinn das Wort an Professor Hoffmann weitergeben. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen zum Thema Macht und Ohnmacht in der Medizin, eine ethische Herausforderung.
Ja, liebe Frau Kummer, meine Damen und Herren, ich danke sehr für die freundliche Begrüßung und auch die Einladung zu dieser Veranstaltung, die natürlich ein Thema betrifft, das wurde gerade auch schon gesagt, das mich auch in größeren, übergeordneten Zusammenhängen beschäftigt, zu dem ich gerne etwas sage. Herr Bonelli hat vorhin schon, irgendwas pfeift hier, Herr Bonelli hat vorhin schon angedeutet, dass der Begriff, der auf dem Titel des Plakates steht, von einem Philosophen geschaffen worden ist, nämlich von Karl Jaspers. Jaspers war selber Arzt, war auch Psychiater und Philosoph und ist nicht nur vor 50 Jahren gestorben, was Herr Bonelli bereits erwähnt hat, sondern hat exakt vor 100 Jahren diesen Begriff geprägt, sodass das in gewisser Weise auch eine Jubiläumsveranstaltung zum Begriff Grenzsituation ist. 1919 ist von Karl Jaspers die Psychologie der Weltanschauung erschienen. Darin kommt der Begriff erstmals vor. Er wird später dann in seiner Philosophie, dem dreibändigen Hauptwerk, eine zentrale Rolle spielen. Und ich erlaube mir noch einige Gesichtspunkte aufzugreifen, die Jaspers nennt in der Exposition dieses Begriffs, weil sie so etwas wie den roten Faden auch für meinen Vortrag abgeben können. Jaspers hat, so würde ich an erster Stelle einmal sagen, es pfeift wirklich für mich ziemlich stark hier vorne. Ich weiß nicht, wie es für Sie ist. Vielleicht kann doch irgendjemand da noch was regeln, denn dann hoffen wir da auf Besserung. Karl Jaspers hat, ich würde sagen, mit der Einführung dieses Begriffs 1919 eine enorme Sensibilität für genau das bewiesen, was im 20. Jahrhundert unbedingt Not tat. Das 20. Jahrhundert ist ja ein Jahrhundert gewesen, in dem der Mensch zunehmend als Massenwesen definiert wird. Ist es wirklich für mich nicht möglich? Entschuldigen Sie bitte. Das schmerzt richtig hier vorne. Wirklich. Grenzsituation anderer Art.
Wir erleben ja alle die Grenzen.
Genau, sicher. Hoffen Sie aber auch, human bestehen zu können. Ja, ich versuche mal mein Bestes. Kann ich auch versuchen.
Können Sie vielleicht mal probieren, ob Sie es gebessert haben?
Ja, mache ich gerne noch mal einen Versuch. Im Moment sieht es, also hört es sich besser an. Wie es ansieht, weiß ich nicht. Also es hört sich jetzt besser an. Versuche. Danke. Würde ich zur Not auf das zurückgreifen, das muss ich dann wahrscheinlich nur in Betrieb nehmen. Gut, also kommen wir schon durch. Noch einmal, Jaspers hat, wie ich sagen würde, mit der Einführung dieses Begriffs eine enorme Sensibilität für das bewiesen, was im 20. Jahrhundert sehr notwendig gewesen ist, nämlich eine Erinnerung daran, dass der Mensch kein Massenwesen ist. Jaspers hat den Begriff am Ende des Ersten Weltkriegs geprägt, der wie kaum ein anderes Ereignis in der ersten Jahrhunderthälfte ein Beweis dafür war, mit seinen Materialschlachten und so weiter, dass der Mensch sich anfing, als Massenwesen zu begreifen. Jaspers hat gesagt, der Mensch ist Individuum. Und er erfährt seine Individualität oder er beweist sein Vermögen, Individuum zu sein, darin, dass er in der Lage ist, sich Grenzsituationen zu stellen und in diesen Situationen sich eigentlich erst als Mensch zu finden. Insofern bedeutet der Begriff Grenzsituation bei Jaspers auch nicht einfach Extremsituation, bedeutet nicht Ausnahmesituation, sondern ist die Situation, in der wir eigentlich erst zu uns selber finden. Das ist ein typisches Motiv für die Existenzphilosophie, eine Bewegung, der Jaspers angehörte, das aber auch unabhängig von dieser Schulzugehörigkeit eine Bedeutung hat. Ich greife drei Hauptmerkmale der Definition von Grenzsituation bei Jaspers heraus, die wir dann im Verfolg des Vortrags noch näher brauchen. Erstens, sagt Jaspers, ist die Grenzsituation der individuelle Ort eines unbedingten Wirklichkeitskontaktes. Wir Menschen neigen dazu, der Wirklichkeit durch Illusionen auszuweichen und sagen wir, in widerstandsarme virtuelle Welten zu flüchten. Wenn das passiert, sind wir der Wirklichkeit schon entflohen, beziehungsweise versuchen, ihr zu entfliehen, während die Grenzsituation selber, insofern sie unausweichlich wird, alle Fluchtversuche aus der Wirklichkeit abschneidet. Zweitens, Grenzsituationen sind der Ort, an dem wir unsere Existenz nicht bloß als eine Tatsache unter anderen Tatsachen verstehen, sondern als eine uns gestellte Aufgabe begreifen, als etwas praktisch zu Gestaltendes. Grenzsituationen bergen in diesem Sinne die Möglichkeit, unser Leben ursprünglich neu zu organisieren. Das ist sozusagen die Chance, die mit der Grenzsituation verbunden ist. Und drittens, sagt Jaspers, Grenzsituationen enthalten ein Potenzial, unsere ganze Existenz in ein neues Licht zu tauchen. Nach Jaspers sind sie der Ort, wie er sagt, der Existenzerhellung, das heißt des Aufleuchtens eines großen Ganzen, in dem wir stehen, und dass wir im durchautomatisierten Alltag in der Regel übersehen. Als Ort des Ursprungs des Lichtes, das unsere Existenz hier erhält, kann Jaspers den Namen der Transzendenz aufrufen, in der am Ende unsere Welt- und Selbsterfahrung wurzelt. Und die, wie gesagt, dieser Transzendenzbezug kann in der Grenzerfahrung dann aktualisiert werden. Alles, was Jaspers über die Grenzsituation sagt, und er sagt über das hier Zusammengefasste hinaus noch einiges mehr, erinnert uns primär daran, dass wir den Menschen niemals auf ein dingliches Seiendes reduzieren können. Auch das steht einem vorherrschenden Trend des 20. Jahrhunderts entgegen, dessen herrschende Ideologien allesamt einer Verdinglichung des Menschen das Wort geredet haben. Anders als alle endlichen Wesen sprengt nach Jaspers der Mensch immer wieder die dinglichen Horizonte, in die er sich zuvor selbst eingesperrt hat. Er erfährt seine Endlichkeit, richtet sich aber eben in dieser Erfahrung auf das Unendliche aus. Er weist sich situativ auf eine gegebene, möglicherweise bedrängende Umwelt bezogen, weiß aber auch, dass er mit seiner Umwelt nicht identisch ist und weit über sie hinausgreifend sie eben transzendieren kann. Alle wesentlichen Leistungen des Menschen in der Kultur, alles ursprüngliche sich Einlassen auf Kunst, Religion und Wissenschaft sind Ausdruck des Transzendenzbezuges des Menschen, wie wir ihn in unserem Umgang mit Grenzsituationen erfahren. Ein Kürzel für diese Transzendenzoffenheit des Menschen ist dann etwa auch der Begriff der Würde des Menschen, der ja nichts anderes zum Inhalt hat als die Nichtfestlegbarkeit des Menschen auf Dingverhältnisse und den Ausgriff seiner Freiheit über solche Verhältnisse hinaus. Wenn der Begriff der Menschenwürde gerade auch auf dem Gebiet der Medizinethik eine besondere orientierende Rolle spielt, hat dies seinen guten Grund darin, dass es in der Medizin eben in besonderer Weise um Grenzsituationen geht, in denen wir uns in eigentümlicher Radikalität und Eindeutigkeit als Menschen erfahren. Meine Damen und Herren, diese einleitenden Bemerkungen haben Sie hoffentlich nicht allzu sehr erschreckt, wie es den Leuten meiner Profession immer wieder so geht, dass sie auf ein sehr genau umschriebenes Thema eingestimmtes Publikum mit der typisch philosophischen Tendenz, zunächst einmal sehr grundsätzlich zu werden, erschrecken oder abschrecken können. Nein, der folgende Vortrag soll auf unser Thema, das heißt auf die Problematik der Macht- und Ohnmachtserfahrungen in den Heilberufen und den Umgang mit Grenzsituationen eingehen. Und zwar werden wir dabei so verfahren, dass wir uns an erster Stelle gar nicht unmittelbar mit der ethischen Seite der Sache befassen, sondern zunächst eine wissenschaftstheoretische Frage stellen. Die Frage nämlich, welche Art Wissenschaft denn die Medizin eigentlich ist und welche Art Wissen wir beim Arzt voraussetzen, wenn er seiner Aufgabe gerecht werden soll. Wir werden dann zweitens und unterwegs zur Ethik sehen, dass bereits in der Form eigentlich medizinischen Wissens interpersonale Verpflichtungen enthalten sind, die uns auf Kategorien wie Vertrauen oder Gewissen als zur Realität medizinischen Handelns gehörig verweisen. Am Ende werden wir uns klar machen, dass die Bezogenheit der Medizin auf Grenzsituationen im Sinne von Jaspers eine, wie ich es nennen möchte, über alles Fachwissen hinaus existenzielle Wachheit aller, dass eben über alles Fachwissen hinaus eine existenzielle Wachheit aller medizinischen Handeln Beteiligten hier gefordert ist. Diese Wachheit kann freilich kaum direkt zum Gegenstand einer Ausbildung zum medizinischen Handeln gemacht werden. Sie verlangt vielmehr die Befähigung und Bereitschaft, sich auf Grenzsituationen wirklich einzulassen, sowie darin authentisches menschliches Existieren zu erfahren. Sie verlangt so etwas wie eine Habitualisierung, in der sich aussetzenden Wahrnehmung von Grenzsituationen, eine Habitualisierung, die zugleich eine der entscheidenden Voraussetzungen dafür ist, dass medizinisches Handeln als medizinisches Handeln gelingt und damit mehr ist als nur eine handwerkliche Verrichtung. Kommen wir damit also zu der ersten Frage, welche Art Wissenschaft treffen wir in der Medizin an und was ist der Status eigentlich medizinischen Wissens, wie wir es beim Arzt voraussetzen. Wir erinnern uns sicher daran, dass die Medizin seit Alters unter die vier Fakultäten gezählt wurde, die eigentlich eine Universität ausmachen. Sie gehörte dabei zusammen mit der Theologie und der Jurisprudenz zu den drei höheren Fakultäten. Während die Theologie das ewige Heil des Menschen, die Rechtswissenschaft dagegen das Wohl und die gute Ordnung der irdischen Gemeinschaft betraf, ging es in der Medizin um die Einsicht in das, was den individuellen Menschen heil und ganz sein lässt, welche Einsicht natürlich zugleich die Voraussetzung für medizinisches Handeln bilden sollte. Schon aus dieser sehr elementaren Betrachtung der Stellung der Medizin im Orbis Doctrinae lassen sich drei Komponenten des medizinischen Wissens unterscheiden, die nur alle zusammen die Medizin und den Mediziner ausmachen. Das medizinische Wissen umfasst zum einen, liegt auf der Hand, die theoretische Einsicht in das, was der Mensch als Sinnenwesen ist. Sie ist insofern eine empirisch-theoretische Wissenschaft. Ihr Wissen umfasst zweitens eine normative Vorstellung davon, was das physisch Gute am und für den Menschen ist, wann er als heil und ganz, wann als leidend oder beeinträchtigt anzusehen ist. Sie enthält damit zugleich ein Zielwissen, ein Wissen um ein handlungsleitendes Gutes, dem die Medizin um ihrer selbst willen verpflichtet ist. dem Zusammenhang kulturgeschichtlich ist es natürlich eine große Revolution gewesen, als diese Festlegung auf die Normativität erfolgt ist. Das heißt, vor allen Dingen im 5. Jahrhundert vor Christus in Gestalt des Hippokrates, als die Ära des Medizinmannes beendet wurde. Der Medizinmann ist jemand, der über sein medizinisches Fachwissen zum Guten wie zum Bösen verfügen kann. Die europäische Tradition seit Hippokrates sagt, es gibt nur eine Option. Und das ist die Festlegung auf die Heilung, auf dieses in sich Gute, das eben einem Guten am Menschen und für den Menschen entspricht. Und die dritte Komponente des medizinischen Wissens schließlich hat dann mit der auch im medizinischen Wissen enthaltenen technischen Kompetenz zu tun. Es handelt sich um das medizinische Erfahrungs- oder Klugheitswissen, bei dem es je um die Wahl der richtigen Mittel zur Erreichung des bereits gesetzten Zieles medizinischen Handelns geht. Wir können damit zu der Frage, welche Art medizinisches Wissen ist, zunächst festhalten: Ein komplettes medizinisches Urteil hat die komplexe Gestalt einer Kombination aus theoretischer Erkenntnis, normativer Zielgewissheit, aus der dann auch die Motivation zum medizinischen Handeln fließt, und technisch-praktischer Kompetenz bei der Mittelwahl im Sinne wirklich zielführenden Handelns. Schon rein wissenschaftstheoretisch gesehen ist diese dreigliedrige Struktur medizinischen Wissens nicht uninteressant. Sie enthält theoretische und praktische, propositionale und nicht-propositionale, deontologische und utilitaristische Momente und gelangt offenbar erst durch die proportionierte Verknüpfung dieser Momente zu ihrem Zweck. Das muss uns hier jedoch nicht näher interessieren. Wir richten unser Augenmerk vielmehr auf jene Fragen oder Probleme, die dann entstehen, wenn die drei Hauptkomponenten medizinischen Wissens auseinanderfallen oder gar gegeneinander ausgespielt werden. Prinzipiell sind hier folgende, übrigens durchaus nicht unrealistische Szenarien denkbar. Erstens, das medizinisch-theoretische Wissen kann sich verselbstständigen. Die Medizin versteht sich dann entsprechend als eine Art von Naturwissenschaft, die um ihrer selbst willen betrieben werden will. Das ist zwar insofern etwas schwierig, als die Medizin im Schnittpunkt gleich mehrerer Naturwissenschaften liegt und ihre relative Selbstständigkeit gegenüber der Chemie, der Biologie, der Pharmakologie und so weiter ausschließlich ihrer praktisch-pragmatischen Ausrichtung auf den Menschen beziehungsweise auf die Ermöglichung von Heilung gründet. Trotzdem gibt es spätestens seit dem 19. Jahrhundert das Ideal einer sich rein scientifisch verstehenden Medizin, die ihren Zweck in objektiver Erkenntnis und nur sehr mittelbar noch im Heilen von Individuen findet. Jetzt erst entstehen Fragen wie die nach der Zulässigkeit fremdnütziger Forschung an Individuen. Erst jetzt entsteht so etwas wie ein großer medizinisch-industrieller Komplex im Vergleich zu dem die alte hippokratische Ursituation eines Arzt-Patient-Verhältnisses, das primär durch Vertrauen und persönliche Tugend geprägt war, als längst verloren gegangenes Idyll wirken muss. Zweitens, es gibt verschiedene Gründe dafür, dass es gerade in neuerer Zeit zu einer Verunsicherung über die Ziele medizinischen Handelns kommen konnte, sodass jedenfalls nicht mehr so ganz leicht klar zu sein scheint, was denn das orientierende Gut eigentlich ist, auf das hin die Medizin tätig wird. Geistesgeschichtlich gesehen steht hier vor allem der Wegfall der bis zum Beginn der Neuzeit allgemein geteilten Lehre von den natürlichen Zwecken, der Naturteleologie im Hintergrund, der zufolge natürlich auch der menschliche Organismus ein in sich Gutes, ja ein Selbstzweck war. Wenn es freilich keine immanente Zweckmäßigkeit des menschlichen Organismus, auch keine objektive Differenz zwischen seiner Bestform und einer davon abweichenden Gestalt individuellen Lebens, wenn es keine normative Natürlichkeit mehr gibt, dann wird nicht nur die Unterscheidung zwischen Gesundheit und Krankheit zusehends problematisch, es gibt jetzt, um nur diese Beispiele zu nennen, auch keinen prinzipiellen Unterschied zwischen einer kurativen, einer ästhetischen und einer auf Human Enhancement ausgerichteten Medizin mehr, deren letztes Ziel eben nicht die Heilung, sondern die Ummodelung des Menschen auf eine größere technische Perfektion hin ist. Oder anders, wenn das Ziel medizinischen Handelns nicht mehr im Menschen selbst liegt, dann wird die Zielwahl beliebig und medizinisches Handeln folgt dann auch beliebigen äußeren Vorgaben. Der Verlust eines immanenten medizinischen Zielwissens und seine Eintauschung gegen von außen der Medizin diktierte Ziele kann dabei im Extremfall das meinen, was Friedrich Nietzsche im Jahre 1888 als neue Moral für Ärzte hinausgeschrien hat. Viele werden die Stelle kennen, findet sich in der Götzendämmerung, wo Nietzsche schreibt, es ist der Kranke ist, ich zitiere, ein Parasit der Gesellschaft, den zu verachten uns die Ärzte beibringen sollen, ist Zitat. Ärzte weiter haben die Aufgabe, Ekel vor ihrem Patienten zu empfinden und damit alles, Zitat, das rücksichtsloseste Nieder- und Beiseite-Drängen des entachtenden Lebens zu befördern, Ende des Zitates. Es gibt hier bei Nietzsche also weiter den Arztberuf, so wie es auch im Kommunismus und Nationalsozialismus Ärzte gegeben hat, die mit der Heranzüchtung eines neuen Menschen und zugleich der Überwindung des Alten beauftragt waren. Ärzte also, die das Ziel der Medizin eben nicht mehr in dieser selbst, das heißt in ihrem Heilauftrag gefunden haben, sondern die sich ihre Ziele zurufen ließen und damit gerade zu den gefährlichsten Zeitgenossen wurden, die man sich vorstellen kann. In Wahrheit hat sich hier der Begriff der Medizin bereits aufgelöst. Was übrig bleibt, ist eine sozialtechnologische Unternehmung gleichen Namens. Das dritte Szenario schließlich besteht darin, dass ein rein instrumenteller oder technisch praktischer Begriff der Medizin sich verselbstständigt und der Arzt aus der Perspektive des Patienten, wie möglicherweise auch in seiner Selbstwahrnehmung, nur noch als Macher, eben als Heilhandwerker mit gefälligst immer neuen Einfällen wahrgenommen wird. Dieses Szenario hängt der Sache nach mit der bereits erwähnten Verunsicherung über das Ziel medizinischen Handelns in vielen Fällen zusammen. Dies ist jedoch keineswegs zwangsläufig so, da mit der einseitigen Fokussierung des Machens der Heilauftrag der Medizin keineswegs in Frage gestellt sein muss. Worin hier das Problem vor allem liegt, können wir der Zeitdiagnose des Frankfurter Philosophen Bruno Liebhucks entnehmen, der schon vor rund 50 Jahren nicht müde wurde zu betonen, dass die große Einseitigkeit, am Ende auch die in die Sprachlosigkeit führende Geistlosigkeit unserer Zeit darin besteht, dass das Grundmodell unseres Welt- und Selbstverhältnisses der, wie Liebhuck sagt, technisch-praktische Weltumgang geworden ist. Und zwar bis hin zu dessen scheinbarer Alternativlosigkeit. Man kann diese Diagnose von verschiedenen Seiten her unterstützen, etwa mit der Beobachtung, dass wohl noch keine Generation wie die unsere so sehr in einer artifiziellen, sprich technologisch ermöglichten und aufrechterhaltenen Lebenswelt ihr Dasein gefristet hat. Jürgen Mittelstraß hat diese Welt oder diese Raumkapsel, in der der heutige Mensch in maximaler Entfernung von einer natürlichen Lebenswelt existiert, die Leonardo-Welt genannt, damit auf einen genialen Denker und eben auch Ingenieur der italienischen Renaissance anspielend, der hier symbolisch für die Auswanderung des Menschen in eine Sphäre steht, in der fast alles, was ihm begegnet, bereits technisch praktisch präformiert und kaum noch irgendwo eine genuine Begegnung mit einer nicht vom Menschen schon zubereitenden Welt möglich ist. Wobei sich inzwischen die technischen Kommunikationsmedien auch immer mehr in die Begegnung von Mensch zu Mensch schieben, ja dieser ein neues technomorphes Gesicht zu geben drohen. Nun ist weder nach Mittelstraß noch nach Liebhucks grundsätzlich etwas dagegen einzuwenden, dass der Mensch sein Intellekt auch in technisch-praktischem Sinne einsetzt, dass er erfinderisch ist und mit großen, auf den Nutzen gerichteten Entwürfen umgeht. Ein Problem jedoch entsteht dann, wenn die Logik des technisch-praktischen Denkens, die Logik des Mittelgebrauchs und des findigen Problemlösens die regierende Logik des Menschenlebens wird und wir nicht nur unser Verhältnis zur Welt da draußen, sondern auch unser Verhältnis zu uns selbst, wie das zu unseren Mitmenschen, durchgängig technisch-praktisch verstehen, ja zu organisieren versuchen. Die Geister, die man so rief und unversehens nicht mehr los wird, zeigen sich in der Folge etwa in der Herrschaft eines Ideals technischer Perfektion, unter dessen Diktat sich der Mensch in gewisser Weise selbst überholt. Wir beginnen uns an unseren eigenen Artefakten zu messen, also zum Beispiel besorgt die Frage zu stellen, ob wir mit der von uns in die Welt gesetzten künstlichen Intelligenz noch mithalten können, wie manche auch eine neue Zweiklassengesellschaft befürchten, in der es den enhanceden Menschen möglich sein wird, eine despotische Herrschaft über die Naturbelassenen zu errichten. Zum anderen aber, und das ist für unser Thema von Belang, kommt es jetzt ebenso zu einem neuen Typ von Frustrationen, die immer dann entstehen müssen, wenn sich ein Problem eben nicht technisch praktisch lösen lässt, sondern es dazu einer ganz anderen Perspektive bedürfte. Zu dem, was sich nicht technisch praktisch beantworten lässt, gehören die Fragen, vor die uns eben die Grenzsituationen stellen. Fragen, die dann am liebsten sofort überspielt werden und die dann, wenn dies nicht gelingt, in eine letzte Ohnmachtserfahrung einmünden. Ich erinnere mich an eine recht makabre Situation, die ich als junger Student bei einem Praktikum auf der Privatstation eines konfessionellen Krankenhauses erlebt habe. Auf die Station war ein herzkranker Patient eingeliefert worden, der kurz zuvor reanimiert worden war, freilich etwas spät, sodass die Prognose für ihn nicht eben günstig lautete und der behandelnde Arzt die Situation als aussichtslos einstufte. Dies sollte jedoch den vor dem Zimmer wartenden Angehörigen nicht mitgeteilt werden, weshalb der Praktikant, also ich, von der Oberschwester den Auftrag erhielt, permanent mit dem Blutdruckmesser in das Zimmer und wieder herauszugehen, sodass der Eindruck entstünde, die machen was. Soweit ich mich erinnere, bin ich auf diese Weise immer noch hin und her gelaufen, als der Patient bereits verstorben war und habe damit auch dazu beigetragen, dass eine Grenzsituation, das Sterben eines Ehemanns und Vaters, nicht zu einer existenziellen Erfahrung für die Ehefrau und die Kinder werden konnte, sondern durch leere Geschäftigkeit zugeschüttet wurde. Die Anweisung der Oberschwester folgte dabei der Logik der Frage, die wir heute fast automatisch als einzige stellen, wenn wir bei uns oder anderen mit Leiden, Krankheit oder dem Sterben konfrontiert werden. Der Logik der Frage nämlich, was kann man da machen? Es ist diese Logik, die dann in ein besinnungsloses immer noch etwas machen einmündet, das eben die Chance, noch einmal zur Besinnung zu kommen, verpasst. Wenn die unbegrenzte Sterbensverlängerung im Spital durch ein paar letzte Tage zu Hause im Kreise der Familie ersetzt werden kann, ist dies nicht nur das Akzeptieren einer Grenze, sondern möglicherweise auch das Sich-Öffnen für das Potenzial von Grenzsituationen und damit für eine Antwort auf diese, die nicht technisch praktisch, aber authentisch und human ist. Damit komme ich zu den letzten ethischen zusammenfassenden Bemerkungen. Ethik ist, wie hier noch einmal unterstrichen werden soll, der Medizin durchaus immanent. Die Medizin importiert Ethik nicht einfach nur von außen. Sowohl der Status des medizinischen Wissens, das in einem Heilauftrag begründet ist, wie die medizinische Praxis, die ja immer primär eine Form interpersonaler Interaktion ist, verweisen auf normative Momente, die in der Medizin selber liegen. Ich möchte dazu hier drei Aspekte benennen, die immer auch mit Grenzsituationen zu tun haben, die im medizinischen Kontext auftauchen. Medizin ist erstens, wie gesagt, ohne den Sie als Wissenschaft wie auch als Praxis organisierenden Heilauftrag nicht denkbar. Ihren Heilauftrag empfängt die Medizin dabei nicht von der Wissenschaft, nicht von der Gesellschaft oder bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Sie empfängt ihn, das ist jetzt wichtig, von Individuen, die Heilung bedürfen. Auch in Zeiten der hochtechnisierten und institutionalisierten Medizin kann und darf diese Rückbindung an den individualisierten Heilauftrag nicht verloren gehen. Paul Ricoeur, der bekannte französische Phänomenologe, hat in diesem Sinne davon gesprochen, dass es eine anonyme, über die Köpfe der Individuen hinweggehende Medizin nicht oder wenn dann nur als Verfallsform geben kann. Dem medizinischen Handeln liegt vielmehr, wie Ricoeur sagt, ein Pakt des Vertrauens zugrunde, der zwischen Individuen geschlossen wird und ohne den es den darauf aufsetzenden Pakt der Verhandlung nicht geben kann. Pakt der Behandlung nicht geben kann. Dieser Pakt des Vertrauens ist nach Ricoeur durchaus fragil. Es handelt sich um einen Pakt, der schon insofern etwas mit Macht und Ohnmacht zu tun hat, als hier ein weniger handlungsmächtiger Mensch sich einem anderen handlungsmächtigen Menschen anvertraut und dabei darauf setzt, dass die Macht des Handlungsmächtigen nur der eigenen Wiederermächtigung dienen, in keinem Fall aber die eigene Ohnmacht ausbeuten wird. Je schwerer es dabei für den Patienten ist, in den Pakt des Vertrauens einzutreten und dem Arzt nicht schon mit vorlaufendem Misstrauen zu begegnen, desto wichtiger ist es, dass ihm von Seiten des Arztes klargemacht wird, wie weit die ärztliche Handlungsmöglichkeit reicht und wo sie endet. Ebenso muss der Arzt dem Patienten zu verstehen geben, dass er auch seinerseits Vertrauen in ihn setzt, etwa was die rückhaltlose Offenheit bei der Anamnese oder die Bereitschaft, die therapeutischen Anordnungen zu befolgen, betrifft. Dies alles hat auch etwas mit Unverfügbarkeit, eben der Unverfügbarkeit des Vertrauens zu tun und bezeichnet auch insofern eine Grenze medizinischen Handelns. Die größte Garantie, dass Vertrauen ermöglicht und der Pakt des Vertrauens geschlossen werden kann, dürfte dabei nach wie vor weniger in Regelwerken als vielmehr in einem persönlichen Ethos, insbesondere der Heilberufler, liegen, das keinen Zweifel daran aufkommen lässt, dass hier alles Tun und Lassen in der Tat dem Handlungsziel Heilen verpflichtet ist. Zweiter Aspekt: Medizinisches Handeln ist zweitens ein Handeln unter Bedingungen der Ungewissheit. Hierbei handelt es sich um ein Argument, das nicht zuletzt von Immanuel Kant stark gemacht worden ist. Der Arzt, sagt Kant, muss unter Umständen gerade dann handeln, wenn seine Diagnose nur vorläufig ist, aber keine Zeit für weitere Nachforschung oder ein Konsil mehr bleibt. Er handelt dann auf einen pragmatischen Glauben hin und darf dies nach Kant auch tun, wenn sicher ist, dass gar nicht zu handeln in jedem Fall die schlechtere Option wäre. Entscheidend ist dabei, dass es sich hier um einen echten Gewissensentscheid handelt. Der auf den pragmatischen Glauben hin handelnde Arzt kennt zum einen seine Verpflichtung zur ärztlichen Hilfeleistung. Er hat zum anderen nach bestem Wissen und Gewissen seine Optionen, dieser Verpflichtung gerecht zu werden, geprüft. Er kann sich nicht vorwerfen, etwas aus mangelnder Sorgfalt außer Acht gelassen zu haben. Er handelt eben dann auf sein Gewissen hin, das heißt nicht aufgrund einer Regel, nicht aufgrund einer Absprache, sondern im Rahmen einer gegebenen Situation, die keine andere Alternative ließ. Wir können dabei sagen, dass sich gerade auch der Arzt, der eine echte Gewissensentscheidung trifft, in einer Grenzsituation befindet, die ihn als ganzen Menschen herausfordert. Wobei nach Kant die Gewissensentscheidung niemals die Befugnis meint, sich über bestehende Regeln oder gar das Sittengesetz hinwegzusetzen. Das Gewissen akzeptiert das Sittengesetz, riskiert aber eine Anwendung desselben, die nicht auf eine weitere Regel gestützt ist, sondern eben auf einen Glauben, in den natürlich die ganze Erfahrung und darauf gestützte Erwartung des Arztes eingehen muss. Drittens und letztens, mit einem dritten Aspekt kommen wir nochmals auf den Begriff der Grenzsituation bei Jaspers zurück. Niemand kann die Grenzsituation im eigentlichen Sinne nur mit einem Teil seiner Persönlichkeit betreten, so wie wir in der Regel unsere sogenannten sozialen Rollen jeweils nur mit einem Teil unserer Persönlichkeit ausfüllen. In der Grenzsituation finden wir uns als ganze Menschen, sozusagen mit Haut und Haaren und ohne irgendwelche anderen Reserven wieder. Eben deshalb bieten die Grenzsituationen, die Krankheit und das Leid, die Erfahrung von Schuld und Scheitern, aber etwa auch die Erfahrung unserer geschichtlichen Bedingtheit, die wir nicht überspringen können, nach Jaspers die Möglichkeit, ein wirklich authentisches Existieren einzuüben. Sie bieten darüber hinaus aber noch etwas anderes. Sie bieten, sagt Jaspers, die Möglichkeit zu existenzieller Kommunikation. Die existenzielle Kommunikation beginnt nach Jaspers, wenn wir die Fragwürdigkeit von allem, was wir kennen, erfahren und sich nunmehr, alles Zitat, ein Selbst an das andere wendet, wir also aufhören, nur Rollen zu spielen und voreinander Masken zu tragen. Wenn es stimmt, dass Medizin es in besonderem Maße mit Menschen in Grenzsituationen, und zwar in dem starken jasperschen Sinne des Wortes, zu tun hat, dann heißt dies, dass es im Bereich medizinischen Handels in besonderem Maße die Chance auf existenzielle Kommunikation, auf die Begegnung von ganzen Menschen mit ganzen Menschen gibt. Das scheint auf den ersten Blick ganz quer zu liegen zu dem, was man in der Ordination oder im Spital gebrauchen kann, rührt aber doch, wie ich denke, an den letzten Motivationsgrund medizinischen Handelns, an den äußersten Impuls, ohne den es eine Medizin, die mehr als ein Gewerbe ist, nicht gäbe. Wer wirklich Arzt, wer wirklich Heilberufler ist, kann nicht von der Dimension existenzieller Kommunikation gänzlich unberührt sein. Wir haben dies gerade am Fall des unausweichlichen Gewissensentscheides des Arztes bei Kant unterstrichen. Der Arzt und der Heilberufler müssen darum natürlich nicht ganztägig sozusagen auf höchste Authentizität hingestimmt sein, was nur wieder in eine Karikatur des Existenziellen umschlagen könnte. Aber sie müssen dem Habitus nach offen sein für das, was sich ihnen als Grenzsituation zeigt und sich dem aussetzen können. Sie müssen, wie wir eingangs gesagt haben, neben allem Fachwissen und aller konkreten Handlungskompetenz über eine existenzielle Wachheit verfügen, die man sich leider weder im Physikum noch aus Anlass einer späteren Prüfung aneignen kann, sondern die alleine im eigenen authentischen Existenzvollzug zu erwerben ist. Der innere Zusammenhang zwischen dieser Wachheit, die wir natürlich uns allen, ob Mediziner oder nicht, wünschen, und einem im Vollsinne medizinisch-praktischen Wissen wird sich dabei eher leicht und von selbst erschließen. Am Ende geschieht dies sogar vielleicht jetzt schon öfter, als wir denken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.